Hello zur Nummer 93 des CCH. Es geht irgendwie schnurstracks auf die 100. Episode zu. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber als ich das alles angefangen habe vor 3 Jahren, hatte ich nicht gedacht, dass ich mal 100 Episoden hier zum Thema mechanische Tastaturen raushaue. Das ist natürlich nicht mein Verdienst alleine, sondern vieler Menschen und natürlich auch euer Verdienst. Ab der Nummer 100 wird sich hier etwas ändern. Und nein, ich höre nicht auf mit dem CCH, falls ihr das jetzt denken solltet. Es wird nur etwas umgebaut. Es sind zwar noch 7 Episoden bis zu 100, aber ich bereite euch schon mal langsam darauf vor. Wie man es in Podcasts so gerne macht, könnt ihr, wenn ihr Lust habt, gerne Sachen beisteuern. Es geht alles von E-Mail bis Soundfile, das dann natürlich hier im Podcast auch würdigerweise mit eingebaut wird. Erzählt doch mal, wie ihr zum CCH gekommen seid, welche Episoden euch besonders gefallen haben und welche nicht, was ihr euch wünscht und so weiter und so fort. Es gibt keine Begrenzung. Jetzt habt ihr es schon mal gehört und habt noch ein wenig Zeit, euch was zu überlegen. Wenn nicht, auch nicht schlimm, irgendwas werde ich euch schon erzählen können. Dann gab es noch die wunderbare CCH Late Night vom März, die ihr hier mittlerweile nachhören könnt. Den enthaltenen Spoiler gab es aber nur für die Live-ZuhörerInnen. Bei mir waren die letzten Wochen leider sehr mit der lieben Firma belegt und deshalb bin ich mit der Charybdis nicht sonderlich weitergekommen, aber ich denke, die nächsten Wochen wird es wieder mehr Zeit für sowas geben. Aber als kleinen Lobgesang auf Scooped Keyboards geht's heute um genau solche. Das Thema heute hatte ich bereits in einigen Episoden angeschnitten, aber ich finde, diese Boards sind einer eigenen Episode würdig. Es geht heute um Sculpted bzw. Scooped Keyboards. Wer hier schon ein paar Episoden zugehört hat, weiß, dass es mehr als die Unibody Keyboards gibt. Split Keyboards sind im CCH öfter mal Gast und auch die wunderbaren Splits namens Korn wurden hier schon mehrfach erwähnt. Nun bewegen sich diese Keyboards effektiv nur in 2 Dimensionen und liegen flach auf dem Schreibtisch. Wie wir in den Episoden über Ergonomie gelernt haben, sind die X- und Y-Achse zwar ein guter Anfang, aber wenn es wirklich gesund werden soll, muss die Z-Achse mit ins Spiel kommen. Klar kann man Split-Keyboards auch tenten und tilten, aber das ist hier nicht gemeint. Heute geht es hier um die 3. Dimension innerhalb des eigentlichen Key-Layouts. Die meisten Boards, die unter diese Kategorie fallen, haben eine ausgeprägte Wölbung innerhalb des Key-Profils. Wozu das Ganze? Ganz einfach Ergonomie und das Einsparen von Weg, den eure Finger zurücklegen müssen. Die ganze Idee ist aber nicht neu. Schon Maltron und Kinesis haben sich die Wölbung innerhalb des Layouts zunutze gemacht und quasi therapeutische Keyboards auf den Markt gebracht. Könnt ihr euch natürlich hier in den jeweiligen Episoden nachhören, was genau es mit den Boards auf sich hat. Das Konstrukt der gewölbten Profile lässt sich auf 2 Arten bewerkstelligen. Zum einen die gerade schon erwähnte Case-Variante. Bei der ist die Wölbung im Case selber designt. Das bringt Vor-, aber auch eine ganze Menge Nachteile. Dazu aber später mehr. Die andere Variante ist die Wölbung im Keycap-Profil. Klar, es gibt Cherry, SA und wie sie alle heißen, aber das würde ich als leichten Anstieg bezeichnen und nicht direkt als Wölbung. Bei Keycaps, die deutlich der Ergonomie zuarbeiten, gibt es vorrangig eigentlich nur Vorteile. Wenn die nämlich nicht gefallen, baut man sich einfach wieder Keycaps aufs Board, die eher zusagen. Fangen wir doch bei den Keycaps an. Ich hatte in einer der letzten Episoden oder Late Nights mal die SQDG Keycaps von Shoggoth erwähnt. Hier ist alles noch im Rahmen und nicht sonderlich ausfallend. Die SQDG sind in 3 unterschiedlichen Rows aufgebaut. Die mittlere Row ist nahezu waagerecht und nur mit leichter Disch, auch wenn mich einige gleich verfluchen, MBK recht ähnlich. Interessant wird es in der Bottom- und Top-Row. In der Top-Row haben die Keycaps die Disch leicht nach oben ansteigend in der unteren Hälfte des Keycaps. Bei der Bottom Row ist das Ganze um 180 Grad gedreht und die Disch auf der oberen Hälfte des Caps. Das hat folgenden Effekt. Wenn die Finger auf der Home Row liegen und auf Keys wechseln wollen, die oberhalb oder unterhalb liegen, müssen nicht die kompletten Finger angehoben werden und neu platziert werden, um anschließend noch zu drücken, sondern es reicht eine einfache Schiebebewegung nach oben oder nach unten, um den Key auszulösen. Das funktioniert leider nicht perfekt mit stärkeren Switches. Je leichter hier der Switch ist, desto einfacher lösen die Keys in der Top- und Bottom-Row aus. Die SQDG gibt es für Jog-Switches und wer die mal ausprobieren will, ich packe den Link zu den 3D-Print-Files mit in die Shownotes. Die nächsten Caps, die in eine ähnliche Kerbe schlagen, sind die KLP Lamé. Die bringen allerdings ein klein wenig mehr Varianz in ihre Caps. Insgesamt gibt es bei den Lamé-Caps 6 verschiedene einzelne Cap-Designs. Es gibt hier die Saddle und Saddle Homing Caps, Die Sattelvariante ist nach oben gewölbt und links und rechts sind die Ränder der Caps leicht angehoben. Die Sattel-Homing-Variante hat zusätzlich noch drei Punkte zur Orientierung der Finger. Diese eignen sich also perfekt für die Home Row. Dann gibt es noch die Thumb-Exemplare, die eine nach innen gewölbte Dish haben und die Kanten links, rechts und oben, die erhöht sind. Wie der Name schon sagt, perfekt für die Daumen. Bei der Normal sind die Kanten rundherum erhöht um die Dish. Die beiden Versionen, die das Ganze ergonomischer machen, sind Normal-Tilted und Settle-Tilted. Die Normal-Tilted orientieren sich an den Normal-Caps, aber heben die obere Kante deutlich an, um hier auch wieder mit dem Schieben den Key auszulösen. Settle-Tilted treibt das Ganze noch ein wenig mehr voran und geht deutlich aggressiver nach oben im oberen Bereich des Caps und die vordere Seite ist um einiges flacher als bei der Normal-Ausführung. Der Tiltwinkel ist bei beiden identisch mit 15 Grad, wirkt aber bei den Settle-Tilted etwas anders durch die Wölbung. Die Lamé gab es anfangs nur für Chock-Switches, aber mittlerweile gibt es die auch für MX-Switches. Links zu den Files, ebenfalls in den Shownotes. Einen Schritt weiter in die Case-gewölbten Keyboards bringt uns das Keycap-Profil namens Saddle, dessen Designer ich leider nicht würdigen kann, da ich dem Chinesisch nicht mächtig bin. Das Layout besteht grundlegend aus Keycaps, die nur aus einem flachen Teller und einem Stem bestehen. Klingt erstmal langweilig, aber der Teufel liegt auch hier im Detail. Zum einen hat jedes Cap eine unterschiedliche Stemhöhe, aber auch eine unterschiedliche Tellerneigung. Grob gesagt sind die Caps von außen nach innen aufsteigend und höher werdend. Die Caps der Bottom- und Top-Row neigen sich zudem noch Richtung der Home-Row. Der Daumencluster ist entgegengesetzt geneigt, sodass die Daumen natürlich gut darauf Platz finden. Die Caps sind ebenfalls druckbar und für MX-Keys konzipiert. Die Top-, Home- und Bottom-Row sollten problemlos funktionieren. Beim Daumencluster bin ich allerdings skeptisch. Die äußeren Daumen-Keys sind noch in einer recht humanen Wölbung, aber der innerste Daumen-Key sieht recht extrem aus. Hier ist der Teller so weit Richtung User geneigt, dass ich es mir schwer vorstelle, hier problemlos den Switch auszulösen, da hier der Druck doch eher waagerecht ausgeübt wird als senkrecht. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Als kleiner DIY-Mod, der ebenfalls die heute begehrte Wölbung ins Profil zu bringt, ist der Keycap-Tilter. Es ist ein kleiner, ebenfalls druckbarer Keil, der für Low-Profile-Chock-Switches designt ist. An der Unterseite hat er die typischen zwei Chock-Stems und in der Oberseite die Aufnahmepunkte, ebenfalls für die Chock-Caps. So kann der kleine Keil zwischen Switch und Cap angebracht werden und bringt so die Wölbung ins Profil. Der Tilt bzw. die Neigung in Home und Bottom Row sind hier identisch, nur eben 180 Grad gedreht. Um hier mal innerhalb von Nischen ebenfalls Nischen zu betreten, schauen wir jetzt mal auf die Mantis Keycaps. Vielleicht kennt ihr die hexagonalen Keycaps, die selten mal über den Bildschirm flimmern und vielleicht kennt ihr auch das Mantis Keyboard. Kurze Erklärung für alle, die die Mantis noch nie gesehen haben. Im Grunde ist die Mantis ein Keyboard mit ungefähr 3x5 Keycluster und ein paar Daumenkeys. Die Daumenkeys und ein Teil der regulären Alphas ist zudem erhöht bzw. in einer zweiten Ebene angebracht. Das Ganze ist eine Unibody Split und die Erhöhung ist in der Mitte. Durch das sechseckige Design der Caps verschiebt sich das Layout insgesamt ein wenig, bleibt aber trotzdem ergonomisch. Mit den Mantis Keycaps wird hier noch ein wenig mehr Wölbung in das Keyboard gebracht. Grundlegend sind Hexagon Caps waagerecht und eben. Mantis Caps dagegen ziehen die Dishes in die Höhe und neigen sie leicht. Dadurch kippt die Dish in eine Richtung. Durch das Drehen und Positionieren der Caps bildet sich ein kleines Loch zur Mittelfingerposition auf der Home Row, so dass das Profil nach innen ansteigend ist und die Daumen-Keys wieder nach vorne zum User hin abfallen. Dadurch werden die Hände leicht nach außen gedreht in der Ruhe- und Tipp-Position und ermüden dadurch deutlich langsamer als in Position auf einem flachen Keyboard. Entworfen hat die Mantis Keycaps Felix Kühling. Der hat im Rahmen des Keyboard Adventskalender auch erklärt, wie er auf das Design kam. Angefangen hat er mit 30 Keys, also dem Default QWERTY Alphas, in allen drei Rows. Er hat die Keymap in vier Zonen aufgeteilt. Die äußeren drei Columns bilden jeweils eine Zone und die inneren vier Columns die letzte. Inspiration machen Split Keyboards, bei denen alle Keys gut zu erreichen sind, ohne die Finger groß bewegen zu müssen. Im nächsten Schritt kam dann der Symmetrical Row Stagger ins Spiel. Leider ist der durch den 0,5-Unit-Stagger in der waagerechten und vertikal 0,866-Unit nicht sonderlich performant. Der Split-Symmetrical-Stagger passiert hier im Übrigen zwischen den beiden mittleren Columns, bei QWERTY also TGB und YHN. Damit die Ergonomie wieder stärker hervortritt im Symmetrical Stagger, kommen hier die Hexagon Caps ins Spiel und die inneren Columns werden um eine Passform nach unten verschoben. Um euch vollends hier im Audioformat zu verwirren, rutschen die Keys B und M aus dem mittleren Cluster in die oberste Row, nach jeweils rechts und links außen. Und der Rest des Mittelclusters wird halbkreisförmig angeordnet. Dazu noch 4 Thumb Keys und das Layout ist fertig. Es ergibt sich eine Neigung auf der X-Achse von ungefähr 30 Grad pro Seite, was dann durch das 3D-Design der Mantis Caps wunderbar an die Finger angepasst ist. Sieht unfassbar verwirrend aus auf den ersten Blick, ergibt aber, wenn man sich die Konzeption des Boards anschaut, durchaus Sinn. Abgefahrener Kram. Ähnlich den Lamé Caps gibt es dann auch noch von selbigem inspirierten CLP Caps und ähnliche Konsorten. Die funktionieren aber im Regelfall alle ähnlich und sind beschränkt durch die Zweidimensionalität der Keyboards, auf denen sie zum Einsatz kommen. Das bekommen auch Custom Keycaps nur zu einem bestimmten Maße kompensiert. An dem Punkt kommen wir zu den Case Sculptings, also zu Keyboards, die ihre Wölbung im Case Design definieren. Hier kommen dann aber leider auch ein paar Nachteile oder Schwierigkeiten ins Spiel, die ich vorhin schon kurz angeschnitten hatte. Okay, Sculpted Keyboards sind eine Sache für sich und mit Sicherheit nicht unbedingt Einstiegskeyboards, bevor man den Ritt auf so einem Brett, wenn man das hier überhaupt sagen kann, wagt, empfiehlt es sich, sich mit Splits vertraut zu machen. Wenn ihr denkt, ihr schafft das ohne, geht bestimmt auch. Ich beschreibe hier nur den komfortabelsten Weg. Fangen wir doch bei was Leichtem an, die Glove 80. Wir hatten in der Late Night ausführlich mit Jens über die Glove 80 gesprochen, Episode 62, falls ihr die nochmal nachhören wollt. Und wer auf der CCH-Con im Februar war, konnte die Glove 80 vom Jo bestaunen. Die Glove 80 hat grundlegend ein 4x6 Key-Cluster mit einer zusätzlichen Top- und Bottom-Row. In den Daumenclustern finden sich jeweils 6 Keys pro Seite in 2 Reihen. Also pro Reihe 3 Keys und das übereinander. Die Glove 80 ist komplett row staggered. Die Glove 80 übertreibt es nicht mit der Wölbung entlang der X-Achse und hält sie dezent. Insgesamt ist die Glove 80 etwas erhöht und kommt auch mit Handballenauflagen für beide Seiten. Durch die Handballenauflagen, die an die Vorderseite kommen, ergibt sich ein negativer Tilt, der das Überstrecken der Handgelenke verhindert und die Finger so ins Negative in die Wölbung greifen. Nur der Daumencluster ist nahezu waagerecht an den Innenseiten und fällt nur leicht in diese Richtung ab. Verbaut sind Choclo Profile Switches und passende Caps natürlich. Die Wölbung der Glove 80 beschreibt 4 Ebenen. Die Ebenen sind an die Columns gebunden, wenn wir die äußeren 2 Columns als Ebene 0 sehen, denn die beiden Columns sind auf dem gleichen Level. Ebene 1 ist die dritte Column. Die ist etwas auf der Z-Achse abgesenkt. Ebene 2 ist die tiefste in der Glove 80 und auch die Wölbung an sich ist hier etwas aggressiver als bei den anderen Columns. Ebene 3, also Column Nummer 5 und 6, sind wieder ähnlich zur Ebene 1. Im Daumencluster gibt es ebenfalls 2 Ebenen. Hier ist die obere Reihe etwas erhöht im Vergleich zur unteren Reihe des Clusters. Prinzipiell ist die Glove 80 ein durchdachtes Board. Und es sind viel Arbeit und viele Gedanken in dieses Design geflossen. Allerdings sind mir für mich, also pure subjektive Meinung und nicht allgemeingültig, ein paar, nennen wir sie mal, Unbequemlichkeiten aufgefallen. Zum einen die Anzahl der Keys. 80 Keys sind recht viele Keys. Ich fange mal beim Daumencluster an. Ich persönlich habe Probleme mit Daumenclustern, die Keys in 2 oder mehr Reihen anordnen. Ich bekomme regelmäßig Fehlauslösung beim Betätigen der oberen Reihe. Um das zu vermeiden, müsste ich meine Hand anheben und das ist eher nicht das Ziel eines solchen Keyboards. Die Gesamtzahl der Keys führt außerdem dazu, dass bei der Benutzung im Hauptcluster und gerade bei der Verwendung der Ziffern und F-Keys immer wieder die ganze Hand zum Einsatz kommt oder mindestens eine relativ unnatürliche Bewegung der Finger. Ich denke, gerade im Bereich der Splits sind auch weniger Keys möglich und dafür lieber den ein oder anderen Layer mehr. Wie bereits gesagt, das ist hier alles meine subjektive Meinung und wenn ihr für euch die Glove 80 super findet, dann ist das doch perfekt. Bevor es zur obligatorischen Nennung einer Korn hier im CCH geht, schauen wir uns mal den Custom Klassiker an. Zumindest in meiner Wahrnehmung ist sie das Didactyl. Didactyl kommt reduzierter als die Glove 80 daher. Hier gibt es ein 4x6 Main Cluster mit zusätzlicher Bottom Row. Der Daumen Cluster bietet hier wieder 6 Keys. Diesmal aber in anderer Anordnung. Kurz zur besseren Vorstellung. Auf der rechten Split-Hälfte wären das von links außen dreimal ein Unit-Keys übereinander, dann ein 2-Unit-Key und ein 1-Unit-Key darüber und rechts daneben noch ein 2-Unit-Key. Alles in allem ist die Dactyl deutlich kompakter als die Glove 80, hat aber im Tilting einen ähnlichen Ansatz. So ist die Vorderseite der Dactyl, also die Seite, die dem User zugewandt ist, deutlich erhöht. So macht es Sinn, die Dactyl wie die Glove 80 ebenfalls mit Handballenauflagen zu benutzen, sodass die Finger wieder in die Wölbung greifen. Im Gegensatz zur Glove baut die Dactyl auf MX-Switches auf. Wenn auf der Dactyl zudem noch relativ hohe Caps benutzt werden, minimiert das den Weg der Finger noch zusätzlich ein klein wenig. Nicht viel, aber trotzdem zu erwähnen. Die Sculpting-Ebenen der Dactyl sind wie folgt aufgebaut. Ich gehe wieder von der Innenseite nach außen. Column 1 und 2 bilden hier wieder Ebene 0. Column 3 ist als Ebene 1 deutlich abgesenkter im Vergleich zur Ebene 0. Ebene 2 bzw. Column 4 ist dann ein Zwischenschritt aus Ebene 0 und Ebene 1. Und Ebene 3 besteht aus den Columns 5 und 6. Die eigentliche Wölbung verstreckt sich demnach in der X- und Y-Achse des Boards. Der Daumencluster hat den gleichen Fehlfaktor, indem er Keys übereinander legt. Subjektiv, ihr wisst schon. Was die Dactyl hier aber anders macht, sind die zwei 2-Unit-Keys, die sich ganz gut an die Daumen anpassen können. Aber gerade die innerste Column mit drei übereinander liegenden Keys stelle ich mir recht schwierig vor. Aber zum Glück wird auch hier fleißig gebastelt und weiterentwickelt und so entstand aus der Dactyl irgendwann auch die Dactyl Manuform. Die Manuform macht einiges anders. Fangen wir beim Layout an. Die Manuform hat ein 3x5 Layout als Basis und noch zusätzlich drei Keys als zusätzliche Bottom Row. Im Daumencluster gibt es zwei 1,5 Unit Keys und vier 1 Unit Keys. Also alles in allem etwas reduzierter als die Ur-Dactyl. Aber einen Schritt zurück, denn die Manuform geht im Design des Cases schon einen anderen Weg. Wo die Glove 80 und die Dactyl relativ hoch ansetzen, bleibt die Manuform an den Außenseiten relativ weit unten, steigt dann zur Mitte hin mit einem deutlichen Tenting auf und fällt anschließend nur noch mit dem Daumencluster nach innen wieder ab. So wird die natürliche Handhaltung einen ganzen Zacken mehr supportet als bei den anderen beiden Vertretern ihrer Art und auch die recht hohe Einstiegsschwelle wird hier deutlich abgesenkt. Zwar ist es empfehlenswert, trotzdem mit Handballenablagen zu arbeiten, aber die Drehung der Hände nach außen ist auf jeden Fall ausgeprägter. Zu den Ebenen. Ebene 0 besteht hier aus den ersten zwei Columns. Ebene 1 ist die vierte Column und ist leicht abgesetzt und abgesenkt. Ebene 2 ist Column Nummer 5 und die hat in dem Fall sogar einen leichten Splay nach außen. Der Daumencluster ist hier grundlegend anders. Und wie ich finde, besser aufgebaut. Zum einen fällt der Daumencluster nach innen ab und beschreibt so besser die natürliche Bewegung des Daums. Dazu sind die zwei 1,5 Unit Keys etwas abgesetzt und eingedreht Richtung Alpha Cluster. Die verbleibenden vier 1 Unit Keys sind aber wieder in zwei Reihen angeordnet, was wiederum die eine zusätzliche Bewegung des Daumens bedeutet. Noch nicht optimal, aber schon einen Schritt näher in die richtige Richtung. Einen gemeinsamen Nachteil haben nahezu alle Sculpted Keyboards. Sie sind meistens handwired. Die Wölbung lässt nur schwer zu, dafür PCBs zu entwickeln. Je nachdem, wie aggressiv die Wölbung innerhalb des Boards ist, lassen sich PCBs, und seien sie noch so dünn, nicht in die finale Position biegen. Aber es gibt ein paar, die das trotzdem hinbekommen. So wie die Charybdis zum Beispiel. Die Charybdis ist eine 3x6 mit zwei extra Keys an der Unterseite und fünf Keys im Daumencluster der linken Seite und drei Keys auf der rechten Seite. Als extra Gimmick gibt es hier einen Trackball, auf der rechten Seite oder auf der linken Seite, je nachdem welche Edition ihr wählt. Insgesamt also 56 Keys. Die Charybdis gibt es in drei Varianten, als Charybdis, Charybdis Mini und als Nano. Hier werden jeweils die Keys weniger. Die Ebenen der Charybdis sind folgende auf der linken Seite. Ebene 0 besteht aus den äußeren zwei Columns, Ebene 1 aus der dritten Column, die nach unten versetzt ist im Vergleich zur Ebene 0. Nochmal einen Schritt nach unten geht es mit Ebene Nummer 2 bzw. Column Nummer 4. Ebene 3 besteht aus Column Nummer 5 und ist wieder auf Höhe der Ebene 1. Und die letzte Ebene, also Nummer 4, ist Column Nummer 6 und wieder etwas nach unten versetzt. Insgesamt ist die Charybdis Richtung Mitte getentet. Der Daumencluster beginnt hier ungefähr in der Mitte von Column 5 und 6 und fällt wieder nach innen ab. So gibt es auch hier ein Daumencluster, der sich mehr der natürlichen Haltung des Daumens anpasst. Auf der linken Hälfte besteht der Daumencluster aus 2 Reihen. In der oberen sind es 3 Keys und in der unteren 2. Auf der rechten Seite befinden sich 2 Keys in der oberen Reihe und einer in der unteren und rechts daneben den Trackball auf Höhe der zweiten und dritten Kolumne von innen. Die Charybdis macht in der Version wieder den Schritt mit übereinanderliegenden Thumb-Keys. Mag ich ja überhaupt nicht. Kann aber auch einfach an meinen Fingern liegen. Die Mini-Version der Charybdis lässt zum einen eine ganze Row an der Oberseite weg und auch die 2 extra Keys an der Unterseite. Ist also eine astreine 3x6. Aber viel besser finde ich die Entscheidung, die Keys des Daumenclusters zu reduzieren. So gibt es hier auf der linken Seite 3 Keys nebeneinander und auf der rechten 2 Keys plus Trackball. Insgesamt wirkt auch der Trackball etwas weiter nach vorne geneigt als bei der Ur-Variante. Einen Schritt weiter geht dann die Nano-Variante und macht aus dem 3x6 ein 3x5. An sich alles recht schick, intuitiv und ergonomisch. Naja, aber es gibt immer was zum Motzen. Der Trackball ist hier etwas im Weg. Bei normaler Verwendung liegt das Grundgelenk des Daumens quasi permanent auf dem Trackball. Bei der Nano gibt es zusätzlich noch einen Standfuß für das Keyboard, was das Tenting noch weiter anhebt und dadurch auch den Daumen etwas vom Trackball runternimmt. Was ich aber ursprünglich sagen wollte, die meisten Keyboards sind, wie gesagt, handwired in der Richtung, die Charybdis nicht. Ja, die Charybdis bringt in der Tat PCBs mit. BastardKB, die das Board vertreiben, haben ultradünne Flex-PCBs, die im Board verbaut werden. Das Hakelige an der Geschichte ist nur, dass man sich exakt an den Bildguide halten sollte. Die PCBs werden Stück für Stück an die Switches gelötet und dabei gebogen. Okay. Alles in allem ist das Ziel der Boards heute, die Wege für die Finger so kurz wie möglich zu gestalten. Natürlich gibt es auch immer jemanden, der es übertreibt. Hier kommt die Squeezebox ins Spiel. Die Squeezebox ist etwas anders. Es geht hier um eine 3x5 mit 5 Keys im Daumencluster. Das Ding ist allerdings etwas, sagen wir, unkonventionell. Zum einen sind die Switches hier so nah beieinander und vom Winkel her so konzipiert, dass hier ohne Keycaps getippt wird. Zum anderen sind die Winkel der Switches hier so aggressiv gestaltet, dass sie weit über den 45-Grad-Winkel hinweg geneigt sind. Insgesamt erstreckt sich hier die Wölbung nur auf der X-Achse. Wenn wir wieder nach Ebenen kategorisieren wollen, würde das wie folgt aussehen. Wieder auf der linken Seite, links angefangen. Ebene 0, also die erste Kolumne, mit einem enormen Versatz nach unten, folgt dann Ebene 1, respektive Kolumne Nummer 2. Der Versatz zwischen Ebene 2, also Kolumne Nummer 3, ist dann nur ein Bruchteil von dem, was der Unterschied zwischen Ebene 0 und 1 war. Ebene 3 und damit die letzte sind Kolumne 4 und 5. Und die sind wieder ähnlich angehoben wie Ebene Nummer 1. Der Daumencluster ist aufgebaut in 2 Reihen. Oben 3 Keys, unten 3 Keys. Klingt erstmal so, als wäre es einer der problematischeren Daumencluster. Er verfolgt aber einen komplett anderen Ansatz. Die Keys im Daumencluster sind ebenfalls in einem aggressiven Winkel angeordnet. Die untere Row ist waagerecht und passend zum restlichen Layout ist die obere Reihe etwas um die 55 Grad angewinkelt. Auch im Hauptcluster wird das Konzept weitergetrieben. Die gesamte Bottom Row ist sehr steil angestellt in einem negativen Winkel. Die Home Row in einem leicht positiven Winkel und darauf aufbauend dann die Top Row. Der Vorteil daran ist, dass hier nicht der komplette Finger zum Auslösen der Keys benutzt werden muss. Bei Ruheposition auf der Home Row braucht es zum Auslösen der Bottom Row nur eine ziehende Bewegung des Fingers nach hinten. Die Home Row wird also mit der Fingerspitze ausgelöst und die Bottom Row mit der Fingerkuppe. Die Top Row dementsprechend dann mit der Oberseite des Fingers bzw. dem Fingernagel. Wenn ihr euch das Ganze in Bewegung anschaut, sind die Bewegungen der Finger wirklich auf ein Minimum reduziert. Die Anordnung der Keys und die relativ hohe Kante an der Vorderseite des Boards machen hier wieder den Einsatz von Handbeinauflagen notwendig. So kommt die Hand höher und die Finger können entspannt in die Mulde tippen. Okay, Zeit für ein klein wenig Zusammenfassung und Fazit. Sculpted oder Tilted oder Scooped Keyboards oder wie auch immer sie heißen, sind mit Sicherheit nicht die Einstiegsmodelle, die man sich baut, wenn man mechanische Keyboards für sich entdeckt. Ich denke, der typische Weg wäre eher Unibody, Split und erst dann die Sculpted Boards. Man sollte seine Keymap schon relativ gut kennen, bevor man sich in diese Welt begibt. Allein die Bedienweise vieler Boards aus dieser Kategorie sind unkonventionell und anders im Gegensatz zu 0815 Split oder Unibody Boards. Hier werden deutlich mehr Ebenen der Bewegung bedient, als das simple senkrechte Druckauslösen, um einen waagerechten Ki auszulösen. Hier werden die Oberseiten der Finger, die Fingerspitzen und die Fingerkuppen gleich beansprucht. Es braucht also doch etwas mehr Übung als ein Default Keyboard. Aber der Aufwand lohnt sich definitiv. Die meisten Boards in der Richtung sind Open Source. Was heißt, wenn ihr Interesse habt, das Ganze mal auszuprobieren, dann sucht euch jemanden, der euch das druckt. Schnappt euch Switches, Kabel und Mikrocontroller-Boards und ab geht's. Alles in allem ein überschaubarer Aufwand. Und vielleicht bleibt ihr drauf hängen. Viel Spaß damit. So, wie immer zum Schluss. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder alles andere, meldet euch. Es gibt einen Discord-Server, Matrix Room, E-Mail, Mastodon, alles Mögliche. Das findet ihr alles auf klicklackhack.de. Ihr bekommt jetzt nochmal den wunderbaren Revenge Day zu hören mit dem Track Klicklackhack. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
Switches.
Buster. Click. Clack. Buster.